SWR 2.
In Reflexe beschäftigen wir uns heute mit dem neuen Film von Michael Haneke. Der Regisseur schaut nicht weg und sein Publikum darf das auch nicht. Mit seinem Film Amour, der ihm die zweite Goldene Palme von Cannes eingebracht hat, bewegt sich der österreichische Filmemacher nun weg von der Unerbittlichkeit der Menschheit zur Unerbittlichkeit des Schicksals. Man könnte auch sagen, er weint zum ersten Mal für sich selber. Michael Sennhauser hat in Zürich Emmanuelle Riva getroffen, die 85 Jahre alte Schauspielerin, die den Film zusammen mit dem 81-jährigen Jean-Louis Trintignant trägt. Und er unterhält sich über den Film mit Charles Martig, dem Leiter des katholischen Mediendienstes der Schweiz.
Charles Martig, herzlich willkommen. Diese Woche läuft der neue Film von Michael Haneke an. Er heißt Amour. Es ist die Geschichte eines alten Paares. Im Verlauf des Films wird die Frau sterben. Der Mann überlebt sie, er pflegt sie bis in den Tod hinein. So viel weiß man. Und auch der Titel hat den Gunn bei der Uraufführung des Films schon zu Stirnrunzeln geführt. Wie kommt der Haneke dazu, plötzlich einen Film zu machen, der Amour heißt? Viele Leute, die Michael Haneke kennen und sein analytisches, zum Teil sehr kaltes Kino, haben gestaunt und waren misstrauisch. Wie ging es Ihnen, Charles Martig?
In Cannes, bei der Premiere des Films im Salle Lumière, war ich sehr gespannt. Ich kenne Haneke ziemlich gut und ich habe mich länger mit ihm auseinandergesetzt. Ich liebe ihn und ich hasse ihn.
Das dürfte den Herrn Haneke eigentlich freuen. Ich nehme an, er mag auch keine lauen Reaktionen. Er ist im Umgang mit Journalisten ohnehin nicht der Einfachste. Er erklärt seine Filme nicht gerne. Er ist dezidiert zurückgezogen und er lässt normalerweise sein Werk für sich sprechen. Amour spricht nun tatsächlich eine andere Sprache. Es ist, wie der Titel schon sagt, eine Art Liebesgeschichte. Also wir lernen dieses alte Paar kennen, gespielt von Jean-Louis Trintignant und Emmanuelle Riva. Trintignant ist 81, Frau Riva ist 85 Jahre alt. Und die beiden spielen ein Ehepaar, das in Paris lebt, hat offenbar das ganze Leben in Paris verbracht, in einer großzügigen Wohnung, irgendwo im dritten, vierten Stock. Sie war Musiklehrerin, vielleicht auch Profimusikerin, bei ihm weiß man es nicht so genau, aber offensichtlich kennen sie sich beide über die Musik. Man sieht sie auch ziemlich zu Beginn des Films einmal in einem Konzert, so dass das Ganze etabliert ist. Also Pariser Bürgertum, Kulturbürgertum und offensichtlich ein Ehepaar, das schon lange Zeit zusammen ist. Wie schätzt man die beiden ein, so auf den ersten Blick? Was sind das für Menschen?
Das Paar ist sehr gut eingespielt aufeinander. Man sieht im Alltag drin, dass sie mit ihren Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, schon lange zusammengelebt haben. Dieser Titel Amour verweist auch etwas auf diese Art und Weise der Liebe, wo ein großer Respekt zwischen den beiden Personen besteht. Und eine sehr schöne Szene am Anfang ist die Frühstücksszene, in der sie zusammen nach dem Konzertbesuch am nächsten Morgen am Frühstückstisch sitzen und einander dies und das erzählen. Und plötzlich unterbricht Haneke diese Unterhaltung in einem sehr überraschenden Sinne, denn Anne reagiert plötzlich nicht mehr auf George. Sie starrt einfach ins Leere hinaus und George, der ist ganz überrascht, der meint, es sei ein Scherz seiner Frau, schaut sie an, versucht sie anzusprechen, aber sie ist einfach nicht mehr präsent.
Das ist eine ziemlich schockierende Szene für uns als Zuschauer im Kino, aber sie ist natürlich auch schockierend für George, denn er merkt, seine Frau ist plötzlich weg. Und ein paar Minuten später ist sie wieder da und weiß gar nicht, was geschehen ist. Das heißt, sie hat das Wasser abgestellt, während er schon aus dem Raum ging, um Hilfe zu suchen. Merkt er plötzlich, das Wasser läuft nicht mehr, kommt zurück und Anne ist wieder voll präsent. Aber sie weiß es nicht mehr. Sie weiß nicht, dass sie diesen Ausfall hatte. Und das ist ein erstes Signal.
Es ist eigentlich ein Signal der Abwesenheit. Das Überraschende dieser Szene ist, dass man erst nach dem Schauen plötzlich merkt, was dieses einfache Geräusch des rinnenden Wasserhahns für eine Bedeutung hat. Nämlich während George unruhig wird, aufsteht, seinen Morgenmantel auszieht und Hilfe holen will, hören wir im Hintergrund immer dieses starke Rauschen des Wasserhahnes und plötzlich ist dieses Geräusch weg. Und das ist eigentlich sehr irritierend, diese Art und Weise der Inszenierung der Szene. Als George zurückkommt, ist Anne wieder ganz gewöhnlich am Geschirrspülen und sie weiß gar nicht mehr, was geschehen ist. Und diese Szene der Abwesenheit des Geräusches verweist eigentlich schon etwas voraus auf diese Abwesenheit der Frau, also geistig, mental zuerst, weil sie einen Schock oder einen Hirnschlag hat offensichtlich, der dann auch zu einer Operation führt. Und das Zweite ist, es ist auch bereits in der Gestaltung und Ästhetik angedeutet, dass es hier um eine Form von Abwesenheit geht, Abwesenheit von Geräuschen, von Lebenszeichen.
Es ist unter anderem diese Art von Verknappung und von Darstellung, die diesen Film von Michael Haneke nicht nur von seinen eigenen Filmen unterscheidet, sondern eben auch von anderen Filmen, die thematisch ähnlich gelagert sind, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also gestorben wurde in letzter Zeit ziemlich viel im europäischen Autorenkino. Ich erinnere an den Film von Sophie Heldmann. Das ist eine Schweizer Produktion mit Bruno Ganz und Senta Berger. Der hieß Satte Farben vor Schwarz, lief 2010 bei uns. Ist auch die Geschichte eines alternden Ehepaars, das dann zum Schluss des Films beschließt, gemeinsam zu sterben, unter anderem, weil er an Krebs erkrankt ist und keine Lust hat, sich behandeln zu lassen. Dann gibt es einen Film aus Österreich, der heißt Anfang 80. Da spielt unter anderem der Veteran Karl Meerkatz drin mit. Der ist von Gerhard Ertl und Sabine Hieber. Und es ist eine Geschichte auch eines alternden Paares. Im Verlauf der Geschichte pflegt der Mann die Frau, bis sie tot ist, und übernimmt sich ganz offensichtlich dabei, dass dieses Thema, das Sterben und der Tod, plötzlich allgegenwärtig scheint im Autorenkino, ist nicht weiter überraschend. Das hat mit den Altersstrukturen des Kinos und der Autorenschaft zu tun. Was mich jetzt eher interessiert ist, wodurch unterscheidet sich denn Michael Hanekes Film von den beiden genannten Beispielen? Also wird bei Haneke anders gestorben als in den anderen Filmen?
Also ich glaube, es wird dezidiert anders gestorben bei Haneke, weil für den Zuschauer, die Zuschauerin, die Hanekes Werk kennt, ist eigentlich eine Erwartung da, dass hier irgendwo ein gewaltsamer Akt geschehen wird im Verlauf des Filmes. Das ist einerseits von Haneke gegeben, in der Art und Weise, wie er manchmal die Zuschauer auch überfällt mit seiner Art und Weise des sehr kalten und kühlen Inszenierens. Also während dem Schauen erwartet man eigentlich, dass etwas ganz Schreckliches geschieht, aber das tritt nicht wirklich ein, weil der eigentliche Schrecken ist der Alltag dieses Paares, wie er wirklich ganz realistisch zeigt, wie Anne immer schwächer drauf ist, wie sie die Bewegungsfähigkeit verliert, wie sie inkontinent wird, nicht mehr sprechen kann. Das ist der eigentliche Schrecken dieses Filmes, der nicht so sehr ausgespielt wird, sondern eher durch die Reduktion der Mittel ausgedrückt wird. Also dieser ganz einfache Inszenierungsstil im Kammerspiel, das hier gezeigt wird, das ist das eigentliche, der Kern, den Michael Haneke beschäftigt, auch ästhetisch, gestalterisch. Und das Großartige an diesem Film ist, dass er alles weglässt, was nicht irgendwie notwendig ist, um diese Geschichte zu erzählen.
Es ist eigentlich ein Kammerspiel, eine Art Huis Clos. Also der größte Teil des Films spielt praktisch ausschließlich in dieser Wohnung und getragen wird er von diesen zwei absolut großartigen Darstellern, von Trintignant und Riva. Isabelle Huppert, eine häufige Darstellerin bei Michael Haneke, hat auch einen Auftritt als Tochter. Sie ist skeptisch, sie taucht auf, sie ist nicht ganz sicher, ob sie ihrem Vater trauen kann, wenn es um die Pflege der Mutter geht, ob er das überhaupt durchsteht. Und es entsteht auch so eine Rivalität zwischen ihr und dem Vater. Um die Mutter hat man das Gefühl, aber das ist alles nur angedeutet. Schauspielerkino bei Haneke. Irgendwie hat man schon das Gefühl, Meister Haneke hat einen Teil der Kontrolle abgegeben. Er überlässt sich diesen beiden Schauspielern. Er hat auch gesagt, er habe den Film explizit für Jean-Louis Trintignant geschrieben. Wie macht sich denn Trintignant? Wie spielt er das?
Trintignant ist sehr in seiner eigenen Rolle präsent. Er ist auch ganz wesentlich für diesen Film, weil Haneke sich ja primär auf die Reaktion von Georges, von Jean-Louis Trintignant konzentriert, währenddem Anne immer mehr ans Bett gebunden ist, sich nicht mehr wirklich ausdrücken kann, ist eigentlich interessant für uns zu sehen, wie der Ehepartner darauf reagiert. Also auch dieser innere Kampf, der in ihm stattfindet, wenn zum Beispiel Anne klar sagt, sie möchte nicht mehr weiterleben und er versucht, das einfach durchzuziehen und zu sagen, ich bleibe bei dir, bis du stirbst. Er will nicht, dass sie einfach sich umbringt. Das ist auch eine Szene, die angedeutet wird im Film. Er möchte sie wirklich begleiten bis zum Schluss. Und was wir eigentlich miterleben, ist dieser innere Stress der Hauptfigur, die ständig in den Alltagsszenen versucht, das Beste zu leisten, aber auch immer an der Grenze der Überforderung ist. Und ich glaube, da kommt etwas hinein von einer gesellschaftlichen Realität, die heute natürlich ganz wichtig ist. Die Grundsatzfrage, soll ich jemand, der kurz vor dem Sterben steht, zu Hause behalten oder ins Pflegeheim geben, ins Spital. Und diese Realität wird vor allem durch die Tochter hineingetragen in den Film. Sie ist diejenige, die sagt, wir müssen eine Lösung finden und dann Krankenschwestern von außen organisiert und versucht mit der Mutter zu sprechen, wobei sie irgendwie über Finanzgeschäfte mit ihr spricht. Das ist ganz eine absurde Szene. Sie ist so in ihrem Alltagsleben drin gefangen, dass sie gar nicht mehr auf die Mutter zugehen kann. Und Isabelle Huppert ist insofern diejenige, die kühle Figur von außen, Eva, die versucht auch irgendwie Realismus nochmal zurück hineinzutragen in diese Situation, dieses Wicklow. Und in dieser Dreierkonstellation spielt das sehr gut ineinander hinein. Also es sind drei großartige Schauspieler, aber ich glaube, es hängt auch sehr stark an der Schauspielführung durch Haneke.
Trintignant soll gesagt haben, nach dem ersten Blick auf das Drehbuch, er wolle das nicht spielen, das sei deprimierend, er möge das nicht und das Beste am Drehbuch sei, dass er es jetzt gelesen habe und wisse, dass er auch den Film nicht sehen wolle. So wird kolportiert und schließlich hat ihn aber seine Agentin davon überzeugen können und nun trägt er tatsächlich den Film zusammen mit Emmanuel Riva. Trintignant, 81-jährig, selber schon ziemlich angeschlagen, man hat das auch in Cannes gesehen, also er geht nicht mehr wie ein junger Mann und er ist auch nicht auf Tournee gegangen, im Gegensatz zu seiner Filmpartnerin. Emmanuel Riva ist unterwegs mit dem Film und ich habe sie letzte Woche in Zürich getroffen und konnte mit ihr sprechen über den Film. Und es hat mich natürlich vor allem interessiert, wie man als 85-Jährige eine solche Rolle angeht. Schließlich sieht man sich in dem Alter dem Tod und der geschilderten Situation des Ehepaars wohl doch deutlich näher als als Jungschauspielerin mit 20. Und so habe ich sie gefragt, ob dieses Spiel nicht vielleicht doch näher sei bei einem Kinderspiel als beim Schauspielen. Ja, so könne man das durchaus sehen, hat Emmanuel Riva gemeint. Als Kind hätte sie liebend gerne Rollenspiele gespielt und sich selber Angst gemacht, etwa wenn die Eltern ins Kino gingen und sie mit ihrem Cousin oder einer Cousine allein zu Hause bleiben musste.
Alors jouer, vous parlez des enfants. Moi, je me souviens de mon, un peu de mon enfance. Je sais que je jouais, par exemple, je jouais entre autres à me faire peur. Ça me jetait dans des voluptés incroyables. Des fois, j'étais avec un cousin ou une cousine et tout ça. Et les parents étaient partis au cinéma. On était des petits enfants. Et alors, j'ai fait tout un théâtre, je me souviens un jour, il nous avait dit, voilà, on va revenir, hein, c'est pas de problème, vous êtes là ensemble, vous ne craignez rien, ça. Et j'avais ouvert les volets, la fenêtre, et puis je criais, et puis l'autre criait avec moi, enfin je montais la chose, j'excitais la totalité de l'événement, et on finissait par avoir peur, et même je me faisais peur toute seule, dans le grand lit de mes parents, où je me fourrais après quand ils étaient partis, et puis je me cachais sous le drap, et j'imaginais vraiment qu'un dragon occupait toute la chambre, et alors j'éprouvais des frissons de peur et de contentement, de grande satisfaction, tellement donc jouer, c'est se laisser prendre au jeu aussi, on est pris à son propre jeu.
Man werde vom eigenen Spiel gepackt, selbst wenn sie alleine war, habe sie im großen Bett der Eltern gerne sich eine richtig befriedigende Angst eingejagt, das sei das Packende am Spiel. Und da habe ich gefragt, ob das denn vielleicht so eine Art kindliches Angstmanagement sei, eine Art Exorzismus über das Spiel. Und Emmanuel Riva fand, ja, das sei durchaus ein Exorzismus, aber das könnten eigentlich alle, dafür müsse man nicht Schauspielerin oder Schauspieler sein. Allerdings sei die Katharsis des Spiels tatsächlich etwas, das sich ergebe zwischen Schauspielern und Publikum.
Oui, ça exorcise. C'est un exorcisme, oui, mais c'est donné à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être acteur pour ça. C'est à la portée de tout un chacun. C'est un grand luxe collectif. Donc, il ne tient qu'à nous de pouvoir disposer d'une imagination. Oui, en effet, c'est conjurer le malheur, c'est conjurer... C'est une catharsis, c'est vrai, oui, c'est bien, hein, ça nous est donné, donc c'est quand même une aide quelque part. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des acteurs, qu'il existe des gens qui regardent les acteurs, qui se prennent eux aussi, les spectateurs se prennent au jeu, s'identifient, donc tout le monde se ressemble, on a tous le même destin.
Schließlich erwarten uns als Zuschauer und Sie als Schauspielerin am Ende das gleiche Schicksal. Das führt zu diesem Pakt, zu dieser Katharsis im Schauspiel. Aber daran habe sie bei der Arbeit mit Michael Haneke gar nicht gedacht. Denn beim Spielen, da müsste das doch eher unbewusst ablaufen, denn wenn man bei dieser Arbeit alles wisse, dann sei das plötzlich zu viel, dann könne man nicht mehr gut arbeiten, sagt die 85-jährige Emmanuelle Riva.
Oui, mais moi je me suis pas dit ça avant de travailler avec Michael Haneke, je ne me suis pas dit ça, mais quelque part, les choses se passent ainsi, sûrement, ah oui, mais un peu à notre insu aussi, parce que si on connaît tout, alors on en sait trop, et en savoir trop, eh bien, ce n'est pas suffisant pour bien travailler.
Aber schließlich kannte sie doch das Drehbuch von Michael Haneke, sage ich. Das kann man ja nicht einfach vergessen. Doch, das sei gut, das zu vergessen. Wissen und vergessen, sein und nicht sein. Man werfe sich in die Arbeit, ohne an das Ende zu denken, sagt Emmanuelle Riva. Sonst würde man während der Arbeit etwas falsch machen.
Oui, mais le bien, c'est de l'oublier, qu'on sait, que peut-être on sait tout. On connaît, hein, on dit toujours, savoir et ne plus savoir. Hein, être et ne pas être, enfin, on peut dériver dans beaucoup de sources de vie. Donc, au fur et à mesure que les journées se passent l'une après l'autre dans ce travail-là, on s'abandonne au présent du travail. Hein, on ne pense pas à la fin. Ah non, non, parce qu'alors on gâterait quelque chose.
Man würde etwas zerstören, man würde die ganze Arbeit verwöhnen, wenn man von Anfang an das Ende der Arbeit denke, sagt die 85-jährige Emmanuelle Riva. Dabei, finde ich, schwingt schon im Titel des Films von Michael Haneke eine der wichtigsten Filmarbeiten von Emmanuelle Riva mit. Schließlich fing sie ihre Karriere 1959 an als Frau in der Marguerite Duras-Verfilmung ihrer Chima Mon Amour von Alain René. Und tatsächlich hat auch Emmanuelle Riva diese Parallele gesehen und sie sagt, für sie sei das erstaunlich, von Hiroshima Mon Amour zu Amour. Mit 85 sei sie doch sehr nahe bei dieser An, die sie hier bei Haneke spiele. Klar könne man den Film nicht einfach den Titel Tod geben oder die Liebe zum Tod, aber letztlich sei es tatsächlich die Liebe, welche die Menschen umtreibe und das Wissen um den Abschied. Der Schmerz und die Süße und das sei Marguerite Duras.
Tout à fait étonnant d'ailleurs. Mes débuts, pour ainsi dire, au cinéma, Hiroshima Mon Amour, et là maintenant il s'agit de Amour, à 85 ans, n'est-ce pas, où je rencontre la femme du même âge à peu près, qui est Anne dans le film, c'est pour moi un mystère et une espèce de féerie, entre guillemets, tout à fait inattendu et que je peux remarquer, parce que tout le monde le remarque, et moi aussi, c'est sûr. Donc oui, on ne pouvait pas donner comme titre la mort, n'est-ce pas, ou l'amour à mort, ou n'est-ce pas tout ça, non, mais amour, c'est quelque chose quand même qui est dans l'espérance, dans la vie des humains, hein, c'est à la portée de tous, de donner son cœur, et de recevoir l'autre. Et dans Hiroshima, ils savent très bien qu'ils vont se séparer. Donc, comme vous me disiez, c'est une douleur et une douceur. Et ça, c'est tout à fait Marguerite Duras.
Der Schmerz und die Zärtlichkeit, das gehöre tatsächlich zu Marguerite Duras. Die Liebe und die Trennung. In diese Geschichte Hiroshima Mon Amour, wo sich eine französische Schauspielerin mit einem japanischen Mann trifft, von dem sie weiß, sie werden sich auch wieder trennen müssen und zwischen ihnen steht die Bombardierung von Hiroshima und der ganze Krieg und die Erinnerungen. Und in Hanekes Amour gehe es schließlich auch um eine Trennung, sagt Emmanuelle Riva. Der Mann, der werde alleine zurückbleiben und er werde sich irgendwo verlieren und weder Ann noch er wüssten genau, wo er sich verlieren würde. Niemand wisse das, sagt Emmanuelle Riva.
Et là, eh bien, c'est une séparation parce que lui va être seul, mais il se perd dans je ne sais quelle nature, car Haneke ne sait pas, lui non plus. Où il est. Absolument pas, personne ne le sait, mais il est seul. Mais en même temps, l'amour a fait, était si grand à un certain moment, et la demande d'elle de ne plus vivre était si intense, qu'il l'a accompli, ce geste. Mais peut-être il ne part pas seul, elle l'accompagne, n'est-ce pas, quelque part. Voilà, il y a un mystère. Alors oui, il y a douleur, douceur en même temps. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'un sans l'autre, sans la douleur, on ne connaît pas la douceur, vraiment. Oui, c'est vrai, les contraires se répondent. Voilà.
Die Gegensätze, die antworten sich. Ohne den Schmerz gäbe es die Zärtlichkeit nicht. Und das Ganze gehört zusammen. Die Liebe der beiden von Anne und ihrem Mann sei wahrscheinlich so groß gewesen, dass selbst Annes Wunsch, das Leben zu beenden, so stark dazwischen stand. Aber irgendwie würde der Mann sie ja wahrscheinlich begleiten. Das sagt Emmanuelle Riva, die 85-jährige Schauspielerin aus Michael Hanekes Amour. Und dann versucht sie noch einmal, ihre Arbeit als Schauspielerin zu umreißen. Wir versuchen, das Leben zu rekonstruieren, sagt sie.
C'est dans la vie même. Or, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de recréer la vie. Nous, on essaye. Et on n'est pas Dieu.
Ziemlich bemerkenswert, dieser letzte Satz von Emmanuelle Riva, nicht wahr, Charles Martig? On n'est pas Dieu als Schauspieler. Also, wir versuchen, das Leben zu rekonstruieren, aber wir sind nicht Gott. Und das hat vielleicht eine unbewusste kleine Spitze, denn man stellt sich Michael Haneke, den Regisseur, immer irgendwie als Gott seiner Räderwerke vor. Man hat immer das Gefühl, der Mann hat die totale Kontrolle über seine Filme und er versucht, die totale Kontrolle über sein Publikum zu haben. Ist Haneke der Gott seiner Filme?
Ja, dieser Verdacht ist ja eigentlich bei jedem Regisseur da, dass er eigentlich eine Art auktorialen Gestus zeigt und eigentlich alles schon zum Voraus weiß, das Drehbuch auch selber geschrieben, den Schluss hat er im Kopf und er weiß, wo er hin will und wo er seine Zuschauer hinführt. Haneke ist meiner Meinung nach manchmal auch ein grausamer Moralist, denn er wertet zwar nicht direkt im Film, aber er zeigt die Dinge so, dass wir auch zurückschrecken vor den Geschichten, die er uns zeigt. Und ich bin jetzt erstaunt, dass er in Amour eigentlich etwas diesen starken, gottähnlichen Gestus verlässt und eigentlich etwas zurücktritt und den Schauspielern viel mehr Raum lässt. Und ich könnte sogar sagen, das ist eine Art sanftmütiger Blick auf Liebe und Tod, den er hier zeigt. Und das hat mich eigentlich auch etwas überrascht.
Sie haben im Jurenband, also im Band zu Michael Haneke, der im Deutschen Jurenverlag erschienen ist, 2008 ein kleines Pamphlet geschrieben unter dem Titel »Wie viel Haneke erträgt der Mensch?« Ein Pamphlet gegen das Kino des philosophisch-cineastischen Sadismus. Und Sie enden dort das Pamphlet eigentlich damit, als aufgeklärt sadistischer Cineast verdient er dezidierte Ablehnung. Also dezidierte Ablehnung gegenüber Haneke, damit bezogen Sie sich natürlich vor allem auf Filme wie Funny Games, also die Filme, die mit Gewaltdarstellung arbeiteten, die Zuschauer bewusst schockierten und dem Zuschauer auch Gewalt angetan haben, wie viele Kritiker immer vorgeworfen haben. Jetzt ist plötzlich alles anders. Also ich hatte ein ganzes Gefühl, Haneke weint zum ersten Mal um sich selber, er tut sich zum ersten Mal auch selber leid. Er blickt nicht nur auf die Menschheit, die eigentlich alles falsch macht in seinen Filmen. Sind Sie versöhnt mit Haneke jetzt, mit Amour?
Nicht nur mit Amour, bereits mit Das weiße Band hat er mir einen neuen Horizont eröffnet, auch auf diese deutsche Geschichte einer ganzen Kindheit, einer ganzen Generation, die später ja auch die ganze Gewalt im Nazi-Deutschland ermöglicht hatte. Da hat er bereits ein gewaltiges historisches Epos und einen neuen Horizont eröffnet im Film. Und nun auch in Amour merke ich, dass er praktisch wie einen wesentlichen Schritt für sich selber gemacht hat als Regisseur. Er geht etwas weg von diesem ganz starren Moralismus, wo er wirklich in allen Details zeigen muss, wie verhärtet unsere Medienlandschaft ist, wie sie mit Gewalt umgeht. Zum Beispiel, Sie haben angesprochen, Funny Games, das ist ein Film, der nicht auszuhalten ist, weil er die Gewalt aus Opferperspektive zeigt. Und das zieht er von Anfang bis zum Schluss durch. Und ich habe das selber im Kino nicht ertragen. Es ist einer der wenigen Filme, den ich nicht zu Ende geschaut habe. Muss ich hier bekennen, in dieser Reflexe-Sendung. Aber nur mit Amour bin ich an einem anderen Punkt mit Haneke angelangt, dass ich sagen muss, er ist doch nicht wirklich ein konsequenter, moralisch-philosophischer Sadist, sondern er hat wirklich einen wesentlichen Schritt für sich selber auch gemacht und gibt dem Zuschauer viel mehr Raum und Platz.
Hat sich das nicht schon angedeutet in seinen französischen Filmen, also in den Filmen vor Das weiße Band, nach Funny Games? Er hat ja Filme gemacht wie Gâché zum Beispiel, dort geht es auch um Schuld, um alte Schuld, das ist ein Familienvater dort, der trifft auf einen Mann, dem er offenbar in seiner Jugend einmal Unrecht getan hat. Und der Mann bringt sich dann in einer zentralen Szene des Films vor den Augen des anderen um, also schneidet sich den Hals auf, eine typische Haneke-Szene. Grauslich und schockierend sind diese Momente im Kino, wo man denkt, das halte ich nicht aus. Und Haneke hat einem diese immer wieder zugemutet. Oder auch der Film Wolfszeit, den er gemacht hat, wo wirklich eine Art Endzeitstimmung herrscht und die Menschen sich gegenseitig wie Wolfsrudel behandeln, also sich ausgrenzen und versuchen, den eigenen Clan durchzubringen. Schon dort hat sich doch eigentlich etwas abgezeichnet, dass er irgendwie damit gerungen hat, mit dem, was die Conditio Humana betrifft, also das, was das menschliche Leben und das Zusammenleben ausmacht.
Ja, das ist sicher so, dass er dieses, das ist aber ein Grundthema, das schon im Frühwerk da ist, nämlich die Conditio Humana unter unmenschlichen Bedingungen in unserer Gesellschaft. Es ist ja eigentlich eine Art Pathologie der Konsumgesellschaft, die er immer wieder neu durchgespielt hat. Und in Gachet gibt es ja nicht nur diese Szene, die zwar sehr schockierend ist, aber auch eine ganz wichtige Schlüsselstelle. Da würde ich sagen, dieser Selbstmord in Gachet, das ist auch narrativ, geschichtenerzählend, ist das gerechtfertigt und legitimiert. Mir ist aber vor allem die Eröffnungsszene in Gachet sehr stark in Erinnerung, wo wir auf eine Straße blicken und erst nach wenigen Minuten dann entdecken, dass wir durch ein Videogerät diese Straße beobachten. Wir selben werden Art zu einem Aufpasser und Voyeur. Also nur schon der Einstieg in diesen Film ist eine ausgesprochen bedrohlicher für den Zuschauer, weil er eigentlich nie genau weiß, auf welcher Ebene der Filmhandlung er sich während des Filmeschauens befindet. Und ich glaube, da hat Haneke schon einen entscheidenden Schritt gemacht, dann zu Das weiße Band und auch zu Amour, weil er hier zwar diese Irritation weiterführt, also ist eine Kino der Irritation, das bleibt es, aber er hat einen viel direkteren Draht zum Publikum entwickelt, wo er versucht, stärkere Öffnungen zu kreieren. Er versucht, das Publikum stärker mitzunehmen und auch mit offenen Armen anzunehmen. Das hatte ich in den früheren Filmen so nicht.
Sie sagen, das Zusammenleben der Menschen unter unmenschlichen Bedingungen, das sei eines der zentralen Themen. Nun kann man natürlich sagen, dass mit dem neuen Film, mit Amour, die ultimative Zumutung ins Feld geführt wird, nämlich der Tod. Das ist das, was unmenschlich scheint an unserem Leben, das dem entgeht niemand und damit muss man irgendwie umgehen. Und wenn er nun dieses Ehepaar zeigt, das im Umgang miteinander gleichzeitig auch den Tod verarbeiten muss, dann kann man ihm ja auch nicht mehr vorwerfen, dass er irgendwelche Extremsituationen baue, sondern er ist tatsächlich mitten im Leben und nicht nur in dem seiner Figuren, sondern auch in seinem eigenen.
Ja, das glaube ich. Und der Tod ist ja ein Zustand, der, wie Sie gesagt haben, auf uns alle zukommt. Er ist uns auch entzogen. Das heißt, das ist ein Faktum des Lebens, dass wir sterben werden. Und die Frage ist eher, wie wir sterben. Und er setzt sich mit dieser Frage des Wie auseinander. Und was mich an Amour überzeugt hat, ist, dass er hier eigentlich eine Art wie ein Zen-Meister der Regie auftritt. Dass er sich sagt, im Angesicht des Todes kann ich keine große Geschichte mehr erzählen, ich kann auch nicht mehr großartig inszenieren. Ich nehme eigentlich alles zurück an Mitteln, die ich habe. Musik wird nur noch direkt narrativ und in der Szene eingespielt. Die Einstellungen sind sehr ruhig und sehr präzise. Es sind eine Abfolge von Tableaus, die wir eigentlich sehen. Und das betont der Film ja bis in seine innere Struktur, als er plötzlich vor dem letzten Drittel Gemälde des 19. Jahrhunderts zeigt, Landschaftsmalerei, wo er sehr stark sich selber zurücknimmt als Regisseur und die einzelnen Bilder wirken lässt. Und insofern scheint mir das eine sehr adäquate ästhetische Geste zu sein.
Wenn ich das so höre, dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, Schalmatik, würden Sie Amour, also diesen jüngsten Film von Michael Haneke, uneingeschränkt empfehlen?
Ich kann ihn sehr stark empfehlen, weil viele Menschen bereits Erfahrungen in dieser Richtung mit ihren Eltern oder Großeltern gemacht haben. Wo ich vielleicht etwas vorsichtiger wäre, ist mit Menschen, die direkt in solchen Situationen drinstehen, die sehr stark emotional auch betroffen sind davon. Weil der Film hat doch eine gewisse Härte, im Sinne, man erlebt wirklich eins zu eins mit, wie ein Mensch stirbt und die Liebe zu Ende geht.
Herzlichen Dank, Schalmatik.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.